Ich freue mich sehr, heute hier sprechen zu dürfen, zumal es mir ein großes Anliegen ist. Jetzt abseits von Wissenschaft, abseits von Statistiken und Zahlen versuchen, ein Bild Ihnen nahebringen zu können, nämlich was ist denn jetzt die Dynamik? Was ist denn bei Jugendlichen das zentrale oder die zentralen Elemente? Welche Faktoren haben wir zu berücksichtigen? Was kommt auf uns zu? Und wie kann das ausschauen? Und was macht das Ganze vor allem jetzt im Rahmen der Debatten um Legalisierungen, im Rahmen der Fragen Abhängigkeiten, im Rahmen der Fragen, was ist ein schädlicher Gebrauch, was ist ein frequenter Gebrauch? Hier kann ich gleich vorwegnehmen, die Metastudien, die es derzeit gibt, über Studien, die hochfrequenten Konsum, die eine Abhängigkeitsdefinition oder Kriterien versuchen darzustellen, bringen alle ein Ergebnis. Es gibt weltweit keinen Konsensus, was ist ein hochfrequenter Konsum, was ist ein Risikokonsum, und damit die Frage, ab wann ist was gefährlich. Und das macht die Validierung und das macht die Einschätzung dann sehr schwer. Und ich bin, Sie werden es dann auf den Folien in Vergleichung sehen, bin recht erstaunt gewesen. Ich habe nämlich auch eine Folie über Inhaltkonzentration, die schon einige Jahre älter ist scheinbar. Also es ist auch im Wachsen. Und eines vorweggenommen, das Zugangsalter der Jugendlichen wird früher. Das können wir schon sagen. Also das sehen wir bei uns in der Ambulanz, das sehen wir bei uns in der Beratungsstelle, in der Suchthilfeeinrichtung. Jetzt muss ich nur das richtige Knopferl finden. Wenn wir uns mit den Jugendlichen auseinandersetzen, müssen wir in erster Linie von einem Faktum, aber prinzipiell ausgehend vom Faktum der Verführung. Jugendliche gehen hier nicht rational an die Dinge heran. Jugendliche sind abenteuerlustig, Jugendliche wollen was erleben, Jugendliche wollen was spüren, Jugendliche wollen auch was Verbotenes tun. Und Jugendliche sind sehr verführbar, wie zum Beispiel einige dieser Logos hier zeigen. Und in der Kombination mit der Verführung, das zweite Thema, die Belohnung. Jugendliche sind in ihrem Wesen prinzipiell ausgerichtet auf jetzt, am besten gestern, sofort und nicht erst bitte morgen oder übermorgen. Und immer wenn etwas in diese Richtung möglich ist, dann werden Sie auf alle Fälle mal Gefallen dran finden und werden es einmal ausprobieren. Wo sehen wir zum Beispiel eine wunderbare Herangehensweise an Jugendliche, sie in dem Verführungsbelohnungssystem abzuholen und ihnen Dinge schmackhaft zu machen. Dieser Text ist aus dem Internet geholt. Falls jemand von Ihnen demnächst überlegt, irgendwo eine kleine eigene Firma aufzumachen oder ähnliches, holten Sie sich bitte diesen Werbetexter. Ich muss mich so ein bisschen bücken. Wir sind sehr darauf bedacht, dem ambitionierten Hobbygärtner und Rauchsportfreund nur bewährte Produkte zu fairen Preisen anzubieten und diese schnellstmöglich zu liefern, mit dem Ziel, euren Rauchgenuss zu vollenden und euren grünen Lieblingen von der Anzucht bis zur Verarbeitung nur das Beste zukommen zu lassen. Also dieser Satz trifft ins Zentrum jugendlichen Seins. Bestmöglich Rauchgenuss vollenden, grüne Lieblinge, Anzucht bis Verarbeitung, nur das Beste zukommen zu lassen, faire Preise, grandios, ja, also Jugendliche haben wenig Geld, faire Preise zieht immer, Hobbygärtner, ist nichts Verpflichtendes, ja, Jugendliche wollen sich wenig verpflichten, Hobbygärtner ist super, nicht? Das ist weg vom Beruf, als Hobby tut man da ein bisschen was Grünes anbauen und so weiter. Und so. Also alle Verführung, Rauchsportfreund, eine grandiose, also fast ein Neologismus, würde ich sagen, Rauchsportfreund. Ja? Also hier trifft man in die Seele Jugendlicher und das ist Target Your Customers. Und das ist etwas, was wir in unseren Einrichtungen immer wieder erleben, dieses eine Parallele oder ein Alternativangebot zu Target Your Customers zu finden, bei diesen Möglichkeiten ist absolut schwierig bis nahezu unmöglich. Cannabis, was ist das? Hier sind die Folien, hier ist diese Folie, die ich vorher erwähnt habe. Getrocknetes Cannabis, 2-20%, noch eine schwankende Breite. Das Gras wird hier auch schon mit 5% THC-Gehalt beziffert. Und das Haschischöl, na, ich sehe gerade, das hat sich eh nicht wirklich verändert. Wunderbar, also das ist eine kleine Wiederholung. In den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, also die Zeit, in der einige von uns abenteuerlustig waren, haben wir ungefähr 10 bis 15 Milligramm THC als Konzentration im Gramm gehabt. Und derzeit ist es 100 bis 150, wenn nicht noch höher. Also die Konzentration ist auch etwas, das zur Verschärfung des Risikobereiches beiträgt. Mythen. Macht eh nicht abhängig. Also das sind nicht meine Mythen, das ist das, was ich als Antworten bekomme von den Jugendlichen. Ist nicht schädlich, raucht eh jeder, macht lustig und beruhigt. Und dann kommen manchmal so, löst Psychosen aus, verursacht Psychosen, ist eine Einstiegsdroge, schädigt Hirnzellen. Das ist das, was Jugendliche im besten Falle, wenn man sie auf, hinsichtlich der Konsumkompetenz und der Substanzkompetenz befragt. Hunger schlägt Moral. Wohlgefühl, Lust, Euphorie und Verlust der Kritikfähigkeit an sich ein wunderbarer Zustand, ähnlich dem Verliebtsein. Abspüren tut sich das in unseren Neurotransmittersystemen, nämlich die Aktivierung des Belohnungssystems, hier vor allem das limbische, und da höre ich wieder auf, wir werden das nachher wahrscheinlich noch im Detail hören, und Deaktivierung der Unlustsysteme. Und das ist ganz, ganz, ganz primäres Trieberleben des Säuglings. Ja? Der hat Hunger, Unlustsystem wird aktiviert, er schreit, er wird gestillt, optimale Triebbefriedigung und er ist wieder ruhig. Vielleicht schreit er dann noch einmal, weil er entwickelt was, aber dann ist es erledigt. Und das ist etwas, das sehen wir bei Jugendlichen sehr, sehr, sehr häufig, dass es hier darum geht, Belohnungssysteme und Unlustsysteme, also das Belohnungs- und Unlustsystem sozusagen zumindest äquilibrial zu halten, wenn nicht sogar eher die Betonung auf Dopaminerg Lust betont unterwegs zu sein. Über die biologischen und neurobiologischen Aspekte lasse ich mich jetzt nicht aus. Das Dopaminsystem im Gehirn ist auch für die psychodynamische Komponente der Entwicklung hin zur Abhängigkeit von Cannabis zuständig. Dopamin wird nämlich schon ausgeschüttet, wenn etwas Belohnendes geschieht oder Signale auftreten, die Belohnung vorhersagen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, in circa einer Dreiviertelstunde werden Sie dann beim Buffet stehen, dann werden Sie möglicherweise kurze Dopaminsystem unbewusst aktivieren und werden mir jetzt noch gut zuhören können, meinem Nachredner auch noch. Also bitte, das Buffet gibt es anschließend dann, wenn wir hier fertig sind. Die psychische entsteht eben über die Aktivierung des Belohnungssystems. Unangenehme Substanzwirkungen werden sekundär. Das ist wichtig. Allein das Wissen, kurzfristig geht es mir besser, was nachher kommt, ist mir wurscht. Das ist jugendliches Denken, das ist jugendliches Sein. Der Anreiz des Suchtmittels bleibt erhalten, auch wenn der Konsum nicht mehr als positiv erlebt wird. Und konditionierte Reize, die in Verbindung mit früherer Drogeneinnahme stehen, können Suchtverlangen auslösen. Triggerung. Ja, also auch wenn schon eine Zeit lang eine Reduktionsphase oder auch in eine Abstinenzphase eingelegt wird, Triggermechanismen spielen hier eine große Rolle zur Reaktivierung dieses Rewarding Systems. Das heißt an sich für Jugendliche, Droge ist Lustgewinn ohne Anstrengung par excellence. Nur, und, könnte man sagen, wurscht, wo liegt das Problem? Das liegt hier. Nämlich, dass wir uns hier in einer Altersspanne bewegen, zwischen 11., 12., 13. Lebensjahr bis hin 21, 23, wo das sogenannte Remodelling des Gehirns stattfindet. Und das ist eine höchst vulnerable Hirnreifungsphase. Hier ist diese intensive Entwicklung des Organes Gehirns hoch anfällig für Störungen von außen. Toxisch, aber auch traumatisch. Und hier, und da gibt es deutliche, oder deutlich weiß ich nicht, aber gibt es schon sehr eingehende Hinweise der letzten Studienergebnisse, vor allem aus den Jahren 2013 bis 16, 15, wo klar darauf hingewiesen wird, dass ein hochfrequenter, regelmäßiger, Klammer auch, wenn auch hier die Definition noch nicht da, Klammer zu, Cannabiskonsum bei unter 18-Jährigen eventuell sogar zu bleibenden Störungen, vor allem im kognitiven System, also in den Hirnwerkzeugleistungen, bis ins adulte Alter hinein zu verzeichnen sind. Also diese neuseeländische Studie hat da ganz wichtige Hinweise geliefert. Das Spannungsfeld Adoleszenzentwicklung als, ich schaue nur, wie lange ich noch habe, 10 Minuten geht, ist ein zweites wesentliches Kriterium. Hier werden grundangelegte Bausteine der Persönlichkeitsentwicklung ausgeformt, verändert, umgebaut. Hier findet psychosoziale, psychosexuelle Entwicklung statt, eben die Persönlichkeitsentwicklung, und hier passiert Spannungsausgleich zwischen den inneren Räumen der Jugendlichen und der Außenwelt. Und wenn sie hier in große Spannungsfelder geraten, kommt es darauf an, was haben sie bis zu diesem Zeitpunkt, nicht zu diesem Zeitpunkt, sondern bis zu diesem Zeitpunkt an Möglichkeiten der Anpassungsleistung erlernt und mitbekommen. Denn das wird ein notwendiges Kriterium werden, um eine Gefahren- und Risikoeinschätzung zu machen. Denn probieren tun viele. Alles, was es am Markt gibt, wird mehr oder weniger ausprobiert. Die Frage ist immer die, welche bleiben hängen, sozusagen. Die, die mit der Erfahrung des Konsums etwas in ihrem psychischen Spannungsbereich ermöglichen, das sie anderweitig nicht schaffen. Und zusätzlich noch Risikoverhalten und Unverletzbarkeit, ein phänomenologisch typisches Prinzip dieses Alters. Nur mal kurz noch aufgelistet, dass Sie einen Überblick haben, was müssen denn die da so leisten. Sie müssen ihre Identität bilden, sie müssen sie identifizieren, sie müssen sich individualisieren, Intimbereich, Intimzonen schaffen, Integrität aufbauen, Selbstwert, Selbstbehauptung, Selbstwahrnehmung, und das gelingt ihnen, oder dazu brauchen sie die Umwelt. Und hier gibt es gleich eine konsekutive Schleife sozusagen, oder fast schon dann nicht mehr gut unterscheidbar, was ist Huhn und was ist Ei. Denn aufgrund von Unmöglichkeit der Auseinandersetzung mit Anpassungsleistungen, mit Konflikten, erfahre ich über Konsum eine Ad-Hoc-Stabilisierung, erfahre ich über Konsum eine Beruhigung. Und durch diese Beruhigung wird mir aber die Notwendigkeit möglicherweise wieder weggenommen, mich diesem Konflikten auf andere Weise zu stellen. Also da beginnt sich das im Kreis zu drehen. Der Funktion des Konsums ist aus unserer Erfahrung ein hoher Stellenwert einzuräumen. Denn es kommt darauf an, in welcher Gruppe sozusagen Jugendliche sich hinsichtlich des Konsumverhaltens, der Muster und der Formen bewegen. Ist es sozusagen ein Ausprobieren, ist es ein Versuch, Krisen kreativ zu lösen, also kurzfristig, ist es so ein bisschen Abenteuerlust, reinzuschauen, es ist verboten, aber meine Güte, das nehme ich auf mich, so schlimm wird es schon nicht sein, hin und wieder mache ich das oder jenes. Dann ist es Ausdruck des normaltypischen entwicklungskritischen Alters der Jugend, wie schon Erikson es definiert hat, die normative Krise der Adoleszenz. Oder ist es schon ein Mittel zum Zweck, um Dinge erfahren zu können, zu denen ich sonst keine Möglichkeit habe, einen Zugang zu finden, nämlich mich in irgendeiner Form in einen Erfahrungsbereich zu geben, wo und wie gibt es denn Risikomöglichkeiten, wie kann ich mich mit Risikofaktoren auseinandersetzen, wie kann ich sonst noch mein Bewusstsein versuchen zu erweitern, oder brauche ich es um den Kontrollverlust, das ja auch durchaus gewisse jugendliche Aspekte beinhaltet. Diese Gruppe ist schon jene Gruppe, die sich mit einem Bein sozusagen auf einem schweren Risikogebiet bewegt. Und schließlich und endlich die letzte Gruppe, nämlich die, die Cannabiskonsum als pathologischen Abwehrmechanismus verwenden, bis hin zur Selbstbehandlung. Sozialstörungen, phobische Persönlichkeiten, depressive Jugendliche, aber auch Jugendliche, die im sogenannten Prodromalstadium einer möglicherweise sich gerade entwickelnden juvenilen schizophrenen Ausgestaltung oder schizoaffektiven, das ist in diesem Alter sehr schwer noch auseinanderzuhalten, hier gegen diese Prodromalsymptome, dieses unangenehmen inneren Spannungsgefühl, dieses sich fremd wahrnehmens, über die Substanz wieder ein Innenleben angedeihen lassen. Und auch jene Gruppe von Jugendlichen, die aufgrund einer Grunderkrankung gewisse emotionale Verarmung oder Einengungen erleben, die dann wiederum über den Drogenkonsum sozusagen zu einer Auffrischung des verloren gegangenen emotionalen Anteiles sorgen. Also hier wären zum Beispiel alle jene Jugendliche drinnen, die im Rahmen einer schizophrenen Psychose nach einer akuten Phase nicht mehr ins Ausgangsniveau zurückkehren, sondern in einem Residualzustand bleiben, wo eine affektive Entleerung und das emotionale wenig Wahrnehmen charakteristisches Symptom wäre. Das ist ganz wesentlich, Jugendliche hinsichtlich der Funktion, warum sie es machen sozusagen, um es zu vereinfachen, genau auch anzuschauen, weil dann kann man mit ihnen was erarbeiten. Das Amotivationssyndrom als eines der umstrittenen, in der Literatur vorhandenen, reaktiven, konsekutiven Zustandsbilder mit Aktivitätsverminderung, Interessensverlust, Schlaffheit, Müßigkeit, Motivationsverlust, sozialer Rückzug ist keine Depression. Ja? Das sehen wir interessanterweise schon bei 15-, 16-Jährigen, die über 1 bis 2 Jahre kontinuierlich konsumieren. Das ist mehr als pubertäres, es ist immer wurscht. Hier ist tatsächlich eine Reduktion des Grundniveaus des persönlichen, ich bin mir etwas wert, sozusagen vorhanden. Kognitive Leistungseinschränkungen, hier gibt es ganz, 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 ganz viele Hinweise in Studien der letzten Jahre, dass eine massive Schädigung von Konzentration, Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, planendes Handeln, Erfassen komplexer Inhalte, Kritikfähigkeit, Abstraktionsvermögen, Reflexionsvermögen passiert und eben, wie schon erwähnt, über das bis ins Adulte hinein erhalten bleibt, über lange, lange Zeit. Einige Studien postulieren auch eine Irreversibilität dieser Symptome, wenn ein über mehrere Jahre ab dem 13., 14., 15. Lebensjahr über den 18er, 20er hinaus frequent, chronisch durchkonsumiert wird. Also unter 18 Hinweis auf Irreversibilität. Cannabis und Psychose, gerade im Jugendalter eine unendlich schwierige Geschichte, weil Psychose ist, muss man versuchen zu sagen, wann reden wir von Psychose? Ist es ein einmalig psychotischer Schub mit halluzinatorischer Komponente? Ist es ein wahnhaftes Erleben? Ist es eine Sinneswahrnehmungsveränderung, Drucktäuschungsbilder und Pseudohalluzinationen? Also da gibt es ja ganz, ganz viele Veränderungen, die wir, wenn wir einen Ofen rauchen, sozusagen auch selber erleben. Oder sprechen wir hier, wenn wir von Psychose sprechen, sprechen wir vom Krankheitsentitätsphänomen einer Störung aus dem schizophrenen Formenkreis. Und hier gibt es, und das können Sie, ich habe hier zusammengefasst Studienergebnisse lesen, dass es Hinweise auf von akut toxisch organischer Psychose, also direkte Intoxikation durch hochkonzentriertes THC, dass es chronisch organische Psychosen machen kann, dass es generell schizophrene Psychosen, was immer machen kann oder auslösen kann im Sinne des Vulnerabilitätskonzeptes, Auslösen des Rezidivs bei schizophrenen Psychosen. Dann gibt es Aussagen, Studien ergeben, dass ein Zusammenhang zwischen Cannabis und Psychose ist nur zufällig assoziiert oder es besteht überhaupt kein Zusammenhang und das Cannabidiol wird kontroversiell diskutiert. Die Studien, die ich jetzt zuletzt gelesen habe, scheinen dem Cannabidiol einen psychoseprotektiven Faktor zuzuschreiben, auch anxiolytischen Faktor zuzuschreiben. Cannabis und Depression von den unter 18-Jährigen, die dann adolescent psychiatrisch weiter betreut werden und so der Übergang ins Erwachsenenalter zu sehen ist, gibt es retrospektive Beobachtungen, die sagen, dass fünffach erhöhtes Risiko bei Mädchen mit täglichem Cannabiskonsum ein hohes Risiko für die Entwicklung Depression oder Angststörung darstellen. Doppelt hohes Risiko bei wöchentlichem Konsum. Wie gesagt, das alles noch ohne klare Definition, was ist ein hochfrequenter Konsum, was ist ein Risikokonsum. Drei Folien, dann bin ich fertig. Eines, was auch immer wieder zum Thema wird, mit den Jugendlichen selbst, mit in Fachgesprächen, mit Angehörigen, ist Cannabis eine Einstiegsdroge. Cannabis allein ist sicher für nichts verantwortlich. Es ist immer ein multifaktorielles Geschehen, was aus wem wird und was wer mit sich machen kann oder nicht machen kann. Psychosoziale Faktoren sind zumindest ebenbürtig, wenn nicht mehr ausschlaggebend. Und hier geht es, wenn ich psychosoziale Faktoren, geht es auch um die Ursprungsfamilie, also von Anbeginn an in all den Entwicklungskriterien und Stadien. Die Peers, in welchem Umfeld bewegen sie sich? Ist es ein permissives Umfeld? 15-Jähriger, der zu uns in die Ambulanz gekommen ist mit einer Schulweisung bezüglich Cannabis, hat mich ganz verständnislos angeschaut, wie ich gefragt habe, na, und was sagen deine Eltern dazu? Und ich habe gesagt, na, was sollen sie sagen? Die Mama hat mir gerade draußen im Warteraum gesagt, jetzt muss ich endlich ehrlich zu dir sein, ich habe immer in meinem Leben gekifft und tue es auch jetzt noch immer wieder. Und der Papa, meine Eltern leben nicht mehr gemeinsam. Der Papa organisiert Goa-Feste und hat mir zu meinem 14. Geburtstag ein Goa-Fest geschenkt. Ja? Also ich denke, das sind Kriterien, die dürfen wir nicht vernachlässigen und nicht dem THC die Schuld geben. Oder Kinder, Jugendliche von Eltern mit Suchterkrankungen. Hier gibt es Hinweise, dass Kinder, die aus Familien stammen, wo ein Elternteil eine Suchterkrankung hat, dass die ein bis zu 16-fach erhöhtes Risiko haben sollen, auch eine Suchterkrankung zu entwickeln. Die Persönlichkeitsentwicklungsfaktoren, also die intraindividuellen, welche emotionale und psychosoziale Entwicklung hat der Jugendliche bis dato gemacht, und die ganzen biologischen Faktoren hinsichtlich Dopamin, Nerges, System, wo es ja Hinweise dafür gibt, dass frühe Cannabiskonsumation auch Effekte in Richtung verstärkt Opioid- und Kokainkonsum darstellen. Rennen dort alles über das Dopaminsystem, dem Rewarding-System. Ja, dem kann man auch was anbieten. Es gibt einige Stellen, ich habe jetzt die für Wiener mal herausgeschrieben zum Anschauen, den Verein Checkit, wo man auch Drogen testen lassen kann, wo man eine hohe qualitative Information bekommt. Kolping, die Drogenberatungsstelle und auch Therapie für Jugendliche anbietet. Verein Dialog, der Grüne Kreis. Und im Web jede Menge Möglichkeiten. Ich selbst habe es mir mal angetan unter innovative Projekte, zum Beispiel das Quit the Shit. Das ist ein hervorragendes Manual. Ich habe das selber mal durchgespielt und habe so getan, als wäre ich ein jugendlicher, hochfrequenter Cannabiskonsument, der tatsächlich auch schon reaktiv Leidensdruck und Störungen in seiner Alltäglichkeit beinhaltet. Das ist wirklich eine wunderbare Sache. Für die Kids, dass sie sich selbst mit dem Thema auseinandersetzen und dadurch eine Selbsteinschätzung bekommen können. In diesem Sinne sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Applaus